Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten März-Folge der Reisewarnung. In der ersten Folge haben wir schon ganz viel gehört über mutige, starke Frauen, mit denen Missio in aller Welt zusammenarbeitet. Und das war so schön, dass wir jetzt heute gleich weitermachen. Aber Missio ist ja ein katholisches Hilfswerk und wenn irgendeine katholische Einrichtung was über Frauen macht, dann muss sie sich ja eigentlich erstmal an die eigene Nase fassen. Bei Missio ist der Chef männlich, das ist nämlich in der Regel ein geweihtes Haupt und solche gibt's nun mal nicht in weiblich, aber der ist zum Glück überhaupt kein Macho, habe ich den Eindruck. Und die Chefredakteurin beim Missio Magazin ist Barbara Brüsseler und in der Bildungsabteilung von Missio, da gibt's eine Menge starke Frauen. Eine von ihnen ist heute hier. Sie ist eine Ordensfrau und zwar eine, die sich ganz bestimmt nicht den Mund und den Mut verbieten lässt. Herzlich willkommen, Schwester Susanne Schneider.
Guten Morgen, freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde.
Wir freuen uns. Ich habe einen Artikel über Sie gelesen, Schwester Susanne, da ging es um Ordensfrauen für Menschenwürde. Da hätte ich jetzt mal gedacht, das ist so der Job von Ordensfrauen eigentlich. Warum haben Sie sich gegründet? Es kam ja irgendwie, weil Sie auf einer Demo waren, wo man Ordensfrauen jetzt nicht unbedingt vermutet.
Ganz genau. Im Prinzip müsste das eine Selbstverständlichkeit sein, dass Ordensfrauen sich für Menschenwürde einsetzen, ist auch eine Selbstverständlichkeit. Aber wir haben eben gemerkt, dass die Menschenwürde leidet, also sowohl in Gesellschaft als auch in Kirche. Und angefangen hat es tatsächlich mit einer Demo. Damals ging es um die, im Jahr 2019, um die bayerische Flüchtlingspolitik. Zum Beispiel meine Gemeinschaft und auch andere Gemeinschaften, wir beherbergen Frauen im Kirchenasyl.
Okay.
Und durch viele persönliche Begegnungen wissen wir, dass in der Flüchtlingspolitik zum Teil sehr restriktiv umgegangen wird. Und das widerspricht unseren christlichen Idealen. Lange war so unsere Politik, dass man dann versucht zu reden und so weiter, aber wir waren dann sozusagen so erschreckt und haben gedacht, wir müssen mehr tun und haben uns an Demonstrationen angeschlossen und uns dann da auch vernetzt, weil die eine Ordensfrau so erfreut war, eine andere Ordensfrau zu treffen.
Ach, Sie, nicht nur Sie sind mit Ihrer Gemeinschaft zu dieser Demo gegangen, sondern Sie haben da auch andere Leute dann im Habit getroffen, oder wie?
So ist es. Also meine Gemeinschaft, ich bin Missionarin Christi, wir gehen zivil. Und insofern, für Demos ist es nicht günstig. Ansonsten
genau.
Sehr. Also ist für alles gut, nur für Demos nicht. Und da waren einige von unseren Schwestern und die haben dann die Tutzinger Missionsbenediktinerinnen getroffen. Im Habit natürlich, sind sich um den Hals gefallen, die kennen sich natürlich und haben gesagt, wah, jetzt geht es los. Jetzt wird es Zeit, dass wir Ordensfrauen Gesicht zeigen. Es gab vor 20 Jahren, 30 Jahren, gab's so eine Bewegung Ordensleute für den Frieden.
Ja.
Und die ist dann eingeschlafen und so weiter. Und jetzt sind wir Ordensfrauen wieder dabei, uns zu vernetzen. Und zwar im Großraum München. Und wir haben dann angefangen eben mit Sozialpolitik für Flüchtlinge und Frauen, die aus zum Beispiel afrikanischen Ländern fliehen müssen. Und haben dann eben, wie Sie auch schon eingangs gesagt haben, gemerkt, oh je, in unserer Kirche, da ist auch einiges im Argen. Und da wird es jetzt auch mal Zeit, dass Ordensfrauen gemeinsam mit den Frauenverbänden und mit anderen die Stimme erheben. Und so ist der Anfang gewesen.
Also diesen ersten Schritt verstehe ich. Also Sie waren auf einer Demo und da ging es um die Flüchtlingspolitik.
Genau.
Und dann haben Sie aber Ihre Politikfelder quasi erweitert. Also
so
Sie
ist
sind,
es.
Sie sind richtig politisch aktiv geworden.
Ja,
und
also
zwar
so unsere Ziele sind weiter als nur jetzt für Flüchtlinge. Mhm. Wir haben einige Schwestern, die sind, was Klima und Ökologie betrifft, sehr engagiert. Wir arbeiten auch mit dem Jörg Alt zum Teil gemeinsam.
Das ist ein Jesuitenpater, der sich sehr einsetzt. Der hat sich sogar, glaube ich, am Stachus mal festgeklebt.
Genau so. Dieser Jörg Alt, der arbeitet als Jesuit ganz viel mit den Fridays for Future. Mhm. Und ist da ein bisschen so das Gesicht der Kirche für diese Gruppe und unterstützt die und macht wiederum in Kirche die Anliegen dieser eher jüngeren Leute bekannt. Wir haben da auch einige Schwestern, die sind sozusagen da unterwegs. Und dann gibt's einige, die sind mehr so theologisch, dazu gehöre ich. Ich bin von Haus aus Diplom-Theologin und habe als die Ausbildung gemacht zur Gemeindereferentin und Pastoralreferentin und bin noch dazu Ordensfrau, habe in der Pastoral gearbeitet und erlebe da halt, wie es ist als Frau in der Kirche. Und das möchte ich ändern.
Ich habe in diesem Artikel gefunden, dass Sie so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das Erlebnis, aber ein Schlüsselerlebnis vielleicht sogar hatten in der Corona-Zeit, als dann kein Priester zu Ihnen kommen durfte und Sie aber gerne Gottesdienst feiern wollten. Was haben Sie denn da gemacht?
Das war eine wichtige Erfahrung. Dazu muss man sagen, wir hatten am 8. März eine große Veranstaltung in der Neuhauser Straße.
Weltfrauentag.
Genau. Und dann haben wir noch den Dom umarmt. Da war schon die Vorboten von Corona. Deswegen haben wir uns mit Bändern die Hände gegeben. Waren gerade 300 Personen.
2020,
konnten,
genau, ja.
Genau, konnten gerade den Dom noch umarmen.
Wie viel? Entschuldigung?
300 Personen.
Okay.
Aber für den Dom umarmen braucht man 350 oder 400. Aber es hat gelangt.
Mit Bändern geht's und
wegen den Bändern ging's. Genau. Danach, die Woche später, war dann Lockdown, und zwar strenger Lockdown. Und wenige Wochen später war dann das Osterfest. Wir Missionarinnen Christi besuchen die Eucharistie, aber zum Beispiel in Tutzing und in anderen Gemeinschaften, die bemühen sich um irgendeinen Kleriker, der kommen kann für die Hochfeste. Und dann wurde denen am Gründonnerstag mitgeteilt, der darf nicht kommen, wegen Corona. Dann haben die Schwestern gesagt, okay, jetzt, das hatte man noch nie. Was machen wir jetzt? Und haben dann, natürlich sind da Theologinnen dabei und die Schwestern sind im Gebet geübt und die kennen die Karliturgie, die ist ja sehr speziell und sehr eigen
also
und
für
so weiter.
Die Kartage.
Genau. Und haben dann gesagt, okay, Ersatzprogramm. Dann war dieses Ersatzprogramm, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, besser oder genauso gut als das, was halt sonst gemacht wird. Die Schwestern haben sich zusammengesetzt, haben überlegt, wie feiern wir dieses Jahr Tod und Auferstehung und so weiter, haben das natürlich mit ihrem Leben stärker verbunden, haben eine andere Sprache benutzt. Es ist gelungen, biblische Texte mit dem Alltag zu verbinden. Und dann hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, wieso dürfen wir das nicht? Es hat sich ja gezeigt, wir können das und wir machen eine Gotteserfahrung. Warum sind wir in der katholischen Kirche so unglaublich fixiert auf das Amt, dass die höchste Gottesdienstfeier, die Eucharistie, ein geweihter Priester braucht?
Mhm. Bis dahin hatten Sie das nie so sehr in Frage gestellt?
Doch, das war schon, aber das war ein Unterschied.
Halt so.
Verstehen Sie, es ist ein Unterschied, ob ich am 8. März fordere, Frauen sollen das Amt kriegen, oder ob ich wenige Wochen später merke, mein Gott, das
ohne
hätten wir gar
besser
nicht erlebt, gedacht.
Ja.
Ja, wie einfach und easy und schön das ist, wenn man es mal durchzieht.
Ja, aber Sie haben nicht Eucharistie gefeiert.
Wir haben nicht, also da streiten sich die Geister.
Sie haben zusammen das Brot gebrochen?
Wir haben zusammen das Brot gebrochen. Können wir es vielleicht so ausdrücken?
Ich meine, wenn Sie jetzt sagen würden, eigentlich haben wir das genauso gemacht, wie es ein Priester gemacht hätte, würden Sie jetzt gleich Ärger kriegen, oder?
Und wie?
Aber hallo.
Frau kriegt auf der Stelle Ärger, sobald, obwohl ich würde behaupten, jede Frau bricht das Brot, hoffe ich doch, mit ihrer Familie.
Man kann auch ein Brotmesser nehmen.
Ja, jedenfalls, sobald da irgendwie ein Anklang von Amt und Eucharistie, gibt's wirklich großen Ärger.
Das heißt, da ist es Ihnen so richtig bewusst geworden und
jawohl,
Sie haben weitergemacht nach Corona und machen immer noch weiter.
Ja.
Eine andere Geschichte, da weiß ich jetzt nicht, in welcher Reihenfolge das war, hing mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche zusammen. Da sind ganz viele Missbrauchsfälle an Kindern bekannt geworden, Aber es ist auch bekannt geworden, dass Priester Ordensfrauen missbraucht haben. Haben Sie da irgendwas gehört?
Natürlich. Also das ist ein ganz großes Thema. Wir sind internationale Gemeinschaften in der Regel. Mhm. Nicht alle, die bei uns Ordensfrauen mitmachen.
Aber Ihr Orden ist?
Meine Gemeinschaft ist international. Die Tutzingerinnen sind international und so weiter und so fort. Im Jahr 2010 kam ja der Missbrauchsskandal in Deutschland so richtig an die Öffentlichkeit. Nachdem in anderen Ländern da schon viel mehr passiert
Stimmt,
war.
USA waren 10 Jahre früher,
Irland,
ne?
Und so weiter und so fort.
Genau, Irland.
Als nächstes kam dann in der Öffentlichkeit, glaube ich, so eine Art Aufwachen Frauen, und zwar im Sinn von schutzbefohlene Frauen, die eben in der Regel weniger Macht haben und dem geistlichen Amt wird die Vollmachten und die Zuständigkeiten werden oft überhöht.
Die Zuständigkeiten der Männer?
Ja, des Amtes.
Mhm. Ja, genau, und, dann ist es meistens männlich.
Und, genau, die Laie nicht, aber die Männer, die Amtsträger, und da fällt es dann leicht, auch Frauen zu missbrauchen. In dem Zusammenhang kam dann auch der Blick auf Ordensfrauen, die in besonderer Weise, man nennt das vulnerable Personen, besonders am Anfang einer Ordenskarriere. Ja? Ich möchte mich irgendwo integrieren. Ich kriege gesagt, so, da ist der Pfarrer, bei dem musst du beichten. Der steht im Gottesdienst vor. Ich möchte
die Frau ist gerade dabei, irgendwie sich selbst zu finden und hat gerade beschlossen, sie möchte ihr Leben Gott weihen und
genau.
Versucht sich da irgendwo einzufinden.
Richtig.
Und die Regeln langsam kennenzulernen.
Genau so. Und das ist nicht einfach. Da bin ich empfindlich und lass mich manchmal auf Dinge ein, die ich vielleicht bei anderer Situation von mir weisen würde. Und das wird dann oft oder wurde oder wird immer noch ausgenutzt von Klerikern und zwar weltweit. Da sagen inzwischen die Ordensfrauen, jetzt ist Schluss.
Wie wurde das öffentlich gemacht? Also haben die Frauen gesagt, hey, wir auch? Oder ist das untersucht worden? Wie ist das an die Öffentlichkeit gekommen? Da muss man sich ja erstmal trauen. Das ist ja gerade als Ordensfrau, glaube ich, noch mal schlimmer als...
Das ist ein wahnsinnig großes Tabu und zwar nicht, eigentlich ist ein Tabu, ist eine Vereinbarung, darüber reden wir nicht. Aber es ist mit Scham besetzt, mit Furcht und mit Missachtung der eigenen Person, weil vielen wird gesagt, du bist ja selbst schuld. Du hast dich entsprechend angezogen oder
als Ordensfrau?
Ja, der war halt ein Mann und konnte seine Triebe nicht in Schach halten. Es gibt mehrere Ordensfrauen, die auch über diese Dinge sprechen. Ich möchte nur eine nennen, diese José Nalula aus dem Kongo, Theologieprofessorin. Und die hat mit vielen Opfern gesprochen und hat eben rausgekriegt, dass das eine ungeheure Sprechgrenze ist und das aber immer deutlicher wird. Wir müssen da sprachfähig werden und die Opfer unterstützen und das geht nicht, dass man weiter darüber schweigt.
Inwieweit helfen dann diese Ordensstrukturen? Also das Tolle ist ja, dass es Weltkirche gibt, dass Orden meistens international tätig sind. Hilft das oder ist das eher hinderlich?
Nein, das hilft sehr viel. Also es gibt ja in jedem Land und in jedem Kontinent Zusammenschlüsse von Orden und da kann man sich helfen. Es gibt auch seit 2019 ein Netzwerk von Frauen, das nennt sich Catholics Women Council, mit Sitz in Rom und die arbeiten für die Teilhabe von Frauen am Leben der Kirche und auch speziell für Ordensfrauen. Die haben jetzt zum Beispiel letzten Herbst in Kenia eine Schulung gemacht, wo sie Ordensfrauen eingeladen haben, um über diese Themen, also Leiterinnen, Oberinnen, über diese Themen zu informieren, dass die da ein besserer Blick drauf kriegen, wie kann ich da die Gefährdungen bemerken.
Genau, weil das, was Sie eben gesagt haben, das, was den jungen Schwestern, den jungen Ordensfrauen vorgeworfen wurde, wurde das denen aus den eigenen Reihen vorgeworfen? Also war das dann die Oberin, die gesagt hat, du hast dich aber so gekleidet oder Mai, der war halt ein Mann?
Zum Teil von den eigenen. Das ist wirklich eine heftige Sache, wenn ich jetzt als junge afrikanische Schwester, sagen wir mal, vergewaltigt werde und womöglich noch schwanger bin. Da gibt's haarsträubende Storys. Ich kann nämlich dann nicht mehr zu meiner Familie zurück. Oder in der Regel nicht, weil ich sozusagen ausgestoßen bin und aus dem Orden auch. Also ich stehe de facto vor dem Nichts. Und deswegen wird in vielen Fällen von oben auch vertuscht, dass die Oberinnen da gar nicht so ganz genau hinschauen möchten. Außerdem gibt es Situationen, das weiß ich aus erster Hand, wenn weit und breit kein anderer Priester da ist und man die Eucharistie feiern will, dann nimmt man den man hat. Es ist haarsträubend, aber es ist so.
Also der Ordensfrauen vergewaltigt hat, so steht dann auch da und steht der Messe vor, weil man nicht sagen kann, der geht gar nicht mehr.
Ja.
Jetzt sind Sie bei Missio, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Sie arbeiten selbst in der Bildungsabteilung, Sie wohnen auch da im Haus. Das heißt, Sie bekommen auch mit, wenn Leute aus aller Welt immer mal wieder dort Station machen, gerade im Weltmissionsmonat, aber auch ansonsten, glaube ich, sind öfter mal Projektpartner da. Und viele Projektpartner sind erstens weiblich und zweitens Ordensfrauen. Lernen Sie die dann kennen, oder?
Ja, ich lerne die kennen und wir reden in der Regel auch über ihre Projekte, zum Beispiel gegen Menschenhandel oder so die Winnie Mutewu und andere. Aber über diese Sachen sprechen wir nicht. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein ganz großes Tabu und ein ganz großer Schmerz. Da muss man auch mit entsprechendem psychologischen und menschlichem Handwerkszeug mit diesen Frauen sprechen. Und meine Aufgabe ist eher so Bildung und Bewusstseinsmachung. In Deutschland, aber auch in meiner Gemeinschaft oder so. Es geht ja im Prinzip auch los mit spirituellem Missbrauch. In dem Sinn, dass man einfach Frauen nicht menschenwürdig, Ordensfrauen nicht menschenwürdig behandelt, dass die in ein bestimmtes Schema gepresst werden. Ihr dürft kochen, ihr dürft beten, aber wenn es um Entscheidungen geht, dann wollen wir euch nicht.
Sagt die Kirche.
Sagt die Kirche, sagt der Klerus, weil oft sind Ordensfrauen oder waren in der Geschichte oft die aus, der Papst würde sagen, falscher Demut und falscher Liebe sich Sachen haben aufbürden lassen, die einfach nicht würdig waren.
Aber die Ordensfrauen, die ich in den letzten 20 Jahren und so lange Arbeit, die ich hier schon kennengelernt habe, waren meistens ziemlich taffe Frauen,
ja,
ehrlich gesagt. Also
ganz
Also in Deutschland in einen Orden zu gehen, heutzutage, ich glaube, dazu braucht Frau erstmal Mut, oder?
Ja, und in Deutschland hat sich da in dieser Hinsicht auch sehr viel getan. Und es tut sich überhaupt auf der ganzen Welt viel. Ja, aber es gibt doch noch Gebiete oder Gruppen, wo noch Luft nach oben ist, im Sinne von Selbststand und Eigenständigkeit.
Okay.
Ja.
Weil ich habe immer so den Eindruck, dass Ordensfrauen ja ihren eigenen Orden managen. Und da sind alle Aufgaben, die da anfallen, auf die Frauen verteilt.
Nein, eben nicht alle Aufgaben.
Okay.
Schön wäre es. Finanziell vielleicht, aber nicht einmal das. Und spirituell null. Ja?
Weil sie die Messe nicht feiern dürfen.
Natürlich. Der ganze Bereich, was man
Beichte
Forum
natürlich.
Internum nennt, also mein spirituelles Leben. Als Novizin rede ich darüber mit meiner Novizenleiterin. Oft war das auch nicht getrennt. Ja, also es gibt dann schon Verantwortlichkeiten im Orden, in der Gemeinschaft, das so soll es ja sein. Aber viel an spirituellem Einfluss hat strukturell der Klerus. Und das ist nicht gut.
Nicht zielführend vor allem,
ja.
Wenn Sie sagen, bei diesem Ostergottesdienst haben Sie eine sehr intensive Gotteserfahrung gemacht, weil Sie als Frauen Texte geschrieben haben für Frauen. Sender, Empfänger, ja, viel einfacher.
Genau. Ja.
Entsprechend sind auch die Strukturen in den Klöstern von Männern gemacht und sie können die ausfüllen, aber nicht so.
Nein, also das ist eine Mischung. Kürzlich war ein Bild von Venio in der Öffentlichkeit, wo die neue Oberin vor dem Bischof kniet, weil sie eingeführt wird. Verstehen Sie? Also natürlich hat die Oberin was zu sagen, aber letztlich
kniet sie vor dem
richtig
Bischof.
Und eine große Macht hat doch leider nach wie vor das Amt.
Mhm. Venio ist nochmal was?
Die sind die Missionsbenediktinerinnen in München hier, Nymphenburg.
Aber das Bild ist natürlich sehr, symptomatisch.
Ja, das Bild ist symptomatisch.
Okay.
Ich möchte nochmal zu dem, was Frauen dürfen oder was nicht. Also ich will auf Folgendes raus, das ist nicht nur ein deutsches Problem. Mhm. Und zwar weiß ich von Inderinnen in einem Orden, die ein Wortgottesdienst mit Kommunionfeier feiern wollten. Ja, das ist ja eigentlich machbar.
Das ist machbar, wenn die Hostien, also jetzt mal wirklich theologisch, wenn die Hostien vorher geweiht sind, kann man
genau
die dann hernehmen
richtig,
und dann
genau so
zusammen
genau,
das Abendmahl feiern.
Genau. Als Kommunionhelferin darf ich die Hostien aus dem Tabernakel holen, sprich das Agnus Dei, das Vaterunser, und dann darf ich die austeilen. Also ich darf nicht die Eucharistie feiern.
Also die so. Der Wandlung vorstehen,
genau.
Das ist,
genau,
glaube ich, der entscheidende,
ja, genau,
Haken an
so
der Sache.
Und da waren also Ordensfrauen aus Indien, die wollten eben ein Kommunionfeier, nennt sich das, machen. Und dann hat der zuständige Kleriker gefunden, das ist zu nah an der Eucharistie, das passt ihm nicht, und hat den Tabernakel, die meisten Tabernakel haben ja einen Schlüssel,
ja,
abgeschlossen. Und diesen Schlüssel hat er seinem Bischof gegeben. Und das ist ein gutes Beispiel, wie die Denke ist, ja. Also wir da, als Amt.
Wir zeigen den Mädels mal, wie
genau,
es richtig
wir
geht.
Wir als Amt verwalten die Heilsgüter, ja. Und wir teilen dann aus, weil aus unserer unermesslichen Güte, der liebe Gott ist auch gnädig. Und die Mädchen, die Ordensfrauen, die dürfen empfangen.
Wahnsinn.
Ja, und das finde ich ein gutes Bild, wie so der Gedanke geht. Ja?
Von männlicher Gnade.
Ja, also wie der liebe Gott hat uns erwählt. Die Eucharistie ist das Höchste und wir geben weiter. Wir sind berufen, weiterzugeben, die Frauen dürfen empfangen.
Und der Bischof durfte dann von Fall zu Fall entscheiden, ob sie die Kommunionfeier alleine feiern dürfen? Oder also war das dann auch noch mit Willkür?
Nein, in dem Fall war das dann
verbunden.
Schon in Ordnung. Der Bischof hat gesagt, es geht gar nicht.
Ah, okay.
Ja.
Netter Bischof.
Ja, genau. Aber das
Glück
ist
gehabt.
Halt Willkür, genau so. Also ich bin abhängig,
ja,
vom Amt.
Ja, genau. Von demjenigen, der es ausfüllt.
Ja. Und wir Ordensfrauen sagen eben in Deutschland, aber auch generell, also die Streitfrage lautet, Amt ja oder nein? Weil ich de facto durch das Amt Seelsorge machen, also ich mache Seelsorge sowieso, aber natürlich bin ich Seelsorgerin, aber nicht im amtlichen Auftrag. Und wenn ich denke, das macht irgendwie Sinn mit dem Amt. Es gibt ja viele Frauen, die sagen, alles bloß kein Amt.
Mhm.
Ja? Aber wenn ich irgendwie meine, das hat Sinn, dann müsste ich auch Frauen weihen. Und da sagen eben die Frauen, vor allem die Philippa Rath zum Beispiel, deutsche Ordensfrau und so weiter, es ist nicht einsichtig, dass da unterschieden wird, wen der Gott berufen darf und wen nicht. Und wir haben hier eine Reihe von Frauen, die sagen, ich bin berufen. Und wo ist das Problem?
Und vor allen Dingen ist Jesus Mensch geworden, nicht nur Mann.
Da geht es um diese Christusrepräsentanz,
ja.
Das geht dann ins Detail. Genau, das ist ein Argument, er sei Mensch geworden und nicht Mann.
Mhm. Auch beim synodalen Weg bemerkt man ja, dass die Weltkirche vielleicht eine andere Geschwindigkeit an den Tag legt als die deutsche Kirche. Also in Deutschland, glaube ich, gibt es viele Theologen, die gerne was ändern würden, also auch sehr viele Männer. Weltweit stoßen die da auf sehr viel Widerstand,
ja,
und beim Papst ist ja immer Schluss.
Ja, wobei man jetzt sagen kann, dieser weltweite synodale Prozess, den der Papst angestoßen hat, da kam ja im Prinzip in vielen Ländern oder ich glaube sogar in der überwiegenden Mehrzahl zutage, dass die auch ähnlich denken.
Okay.
Ja, aber es ist eine große Ambivalenz eben. Und in Rom ist eher schon generell finito.
Da sind zu viele Männer unter sich.
Ja, und also der Papst hat, als er 2013 gewählt wurde, hat er vom Klerikalismus gesprochen. Ja, als eines der größten Probleme. Und ich glaube, da hat sich was verselbstständigt. Jesus wollte das nicht. Da hat sich eine Kaste gebildet, die jetzt spürt, oh, uns geht's ans Leder. Und da gibt's heftige Widerstände.
Also im Prinzip, die wollen ihre Pfründe wahren.
Ja, könnte man fast so sagen.
Aber haben Sie den Eindruck, dass sich in den Orden weltweit da etwas bewegt, dass sich da was tut?
Ja, den Eindruck habe ich, aber das dauert natürlich. Mhm. Sie müssen denken, überhaupt generell, also man muss natürlich das insgesamt sehen, Frauenwahlrecht und Frauen mitreden und so weiter, Frauen berufstätig und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die nicht...
Gibt es so seit 50 Jahren meistens,
ja, eben,
ne?
Ganz
also
genau.
70er Jahre
ja,
war so der
also
große Schritt.
Zum Beispiel bei uns jetzt, aber mhm. auch weltweit. Ich sehe das schon als eine ganz, ganz großer Veränderungsprozess und von mir aus zu vergleichen mit dem Thema Rassismus, da ist ja auch nicht alles durch.
Nö.
Eben, und das sind dicke Bretter in der Gesellschaft.
Und man muss weiter bohren.
Und in der Kirche erst recht.
Und da muss man dranbleiben mit seinem Bohrer.
Würde ich behaupten.
Und immer wieder. Und
ganz
immer
genau.
wieder.
Ganz genau. Und zwar auch, also ich sehe das durchaus als Theologin, aus theologischen Gründen. Also ich glaube, dass Gott bzw. Jesus in der Bibel und überhaupt in der ganzen Theologie, die ist immer sehr, sehr ambivalent. Einerseits sind Frauen ja mit Menschenwürde ausgestattet, aber die Männer sagen, wozu? Oder wie, genau. Und da kann man schon was machen.
Viele Bretter zu bohren. Sie machen das für Ihren Orden, für Ordensleute weltweit. Wir hatten eine Hörerzuschrift zu unserem Podcast. Da hat sich eine Frau gewünscht, dass wir Literatur zu den jeweiligen Ländern vorstellen oder Autoren aus den jeweiligen Ländern. Jetzt waren wir heute nicht in einem Land unterwegs, sondern in einem frauenpolitischen Feld. Aber Sie haben ein Buch dabei. Fangen wir doch gleich an und geben einen Literaturtipp.
Sehr gern. Das Buch auf der Rückseite steht, in der katholischen Kirche ist etwas in Bewegung geraten. Das ist herausgegeben von einer Frau Ute Leimgruber, die ist Professorin in Regensburg. Der Titel des Buches lautet Catholic Woman. Untertitel Menschen aus aller Welt für eine gerechtere Kirche. Dieser Sammelband versammelt Stimmen aus mehr oder weniger der ganzen Welt, einzelne Frauen, die für Frauenrechte relativ breit eintreten, Ordensfrauen und andere Frauen. Sehr empfehlenswert. Es tut sich sehr viel und es ist erfreulich.
Und da kann man nachlesen, was sich alles tut.
Genau.
Und den Link zu diesem Buch gibt's natürlich bei uns in den Shownotes. Mir hat's total viel Spaß gemacht, hier über klasse Frauen zu reden. Dafür sage ich erstmal Danke. Und bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns.
Schwester Susanne Schneider von den Missionarinnen Christi.
Und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.